Herr, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ja, wir haben Karfreitag und das ist für uns ein Todestag. Der wichtigste Todestag in unserem Leben. Denn wir gedenken Jesus, dem Sohn Gottes, der gestorben ist. Alles an diesem Tag steht für uns auf Trauer. Wir halten inne, wir besinnen uns, lassen uns, der großen Familie Mensch, durch den Tod Jesu auch immer wieder neu den Spiegel vorhalten. Wir erleben und wir erleiden Schuld, die uns verfolgt, die in jedem Menschen wohnt. Ablehnung, Ignoranz, Hass, Gleichgültigkeit, das alles passiert in uns und macht uns schuldig. Betrug, Gewalt, Verrat, Gier, Machtmissbrauch, Manipulation, Krieg. Das alles sind Instrumente der Menschheit, um egoistische Ziele zu erreichen. Dabei zerstören sie und sind, einmal freigesetzt, fast unmöglich aufzuhalten. Das Böse bahnt sich seinen Weg. Und an diesem Tag scheint es fast, als würde es stärker sein als Gott. Denn am Ende des Tages stirbt Gottes Sohn, Gott mit ihm, denn er ist in ihm. Karfreitag. Elke hat es eben schon gesagt, das Wort leitet sich vom althochdeutschen Kara ab. Klage und Trauer bedeutet das. Es ist ein Tag, an dem man auch irre werden kann, an dem man sich auch auflehnen kann gegen Ruhe, Stille, Tanzverbote. Ein Tag, an dem man es vielleicht nicht aushalten kann, dass man dem Tod und dem Leid und der Schuld begegnet. Den Tod vor Augen sind wir oft so hilflos wie die Jünger, wollen vielleicht auch am liebsten weglaufen, uns verstecken, nicht in die Abgründe sehen, die wir doch nicht ignorieren können. Und dann haben wir ausgerechnet heute einen Predigttext, der genau genommen ein Spoiler ist. Spoiler, also Neudeutsch, die Vorwegnahme des Happy Ends im Film. Das, was kommt, das deutet sich schon an. Es leuchtet heute an Karfreitag schon die göttliche Osterewigkeit zu uns. Durch den Text, den nicht ich mir ausgesucht habe, sondern der für diesen Karfreitag vorgeschlagen ist. Und deswegen lese ich Kolosser 1, die Verse 13 bis 20. Und ihr findet auch den Text zum Mitlesen, denn der hat es in sich. Und dann ist es ganz gut, wenn man noch mal gucken kann, was steht da eigentlich. Er hat uns von der Macht der Finsternis gerettet, also Jesus, und der Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Der schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Zuerstgeborene, vor allem Geschaffenen war er da. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht soll er der Erste sein. Denn so hatte es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Diesem tiefen Text habe ich euch heute drei Punkte mitgebracht. Der erste ist, das geht ja gut los. Er hat uns von der Macht der Finsternis gerettet. Eine andere Übersetzung schreibt, er hat uns der Macht der Finsternis entrissen. Und damit startet doch tatsächlich der Predigttext zum finstersten Tag der christlichen Gläubigen. Ja, so ist es. Dieser Text verrät zwar das Happy End der Geschichte, aber mal ganz ehrlich, uns, die wir heute hier sitzen, überrascht das ja auch nicht. Wir waren nicht dabei, als Jesus am Kreuz gestorben ist, als augenscheinlich erstmal das Böse gesiegt hat. Wir sind nicht verstört und traumatisiert weggelaufen oder dageblieben. Wir haben nicht diesen schier endlosen Kar-Samstag erlebt, dem gedanklich vorbereitet und überfordert, wahrscheinlich der erste Kar-Sonntag, der erste Kar-Montag und der erste Kar-Dienstag folgen würden. Nein, wir waren nicht dabei. Und trotzdem lädt uns ja genau dieser Tag dazu ein, uns hineinzufühlen in das Elend, das aufbricht, wenn das, worauf Menschen hoffen, zugrunde geht. Wenn wir auf Frieden hoffen, aber der Krieg weitergeht. Wenn wir auf Erlösung hoffen, aber die Alltagshölle weitergeht. Wenn wir darauf hoffen, endlich unsere Ängste zu überwinden, sie aber stattdessen immer größer werden. Wenn wir auf Gottes Sohn hoffen, der stirbt wie ein Verbrecher. Ja, Karfreitag mutet uns genau diese Gedanken zu. Karfreitag liefert uns irgendwie all dem aus. Und das ist gut. Denn das Schwere, das dieser Tag mit sich bringt, das ist echt. Und doch, zu unserem Karfreitag als Christen gehört unumstößlich auch schon der Auferstehungsglanz. Ja, wir kennen das Ende der Geschichte. Wir wissen, dass genau in diesem tiefsten Tiefpunkt Jesu auch genau dort die Kraft steckt, das Böse zu überwinden. Der Sohn Gottes geht durch die allerdunkelsten Abgründe. Aber es ist eben nicht umsonst. Es ist nicht das Ende der Geschichte, sondern es fördert etwas viel, viel Größeres zutage. Er hat uns von der Macht der Finsternis gerettet und der Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Der schenkt uns Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. An diesem Ort, in dieser dunklen Stunde, findet Erlösung statt, auch wenn sie für die Jünger erstmal unsichtbar bleibt. Der zweite Punkt: Jesus ist schon immer alles. Wer stirbt da eigentlich am Kreuz? Der Kolossertext nimmt uns mit, ganz aufregend und eindrücklich, da hinein, ja, wer Jesus eigentlich ist. Und das Faszinierende ist, auch tausend Jahre später berührt mich dieser Text. Er berührt mich, weil er mir die Dimension klar macht, in der Jesus da ist. Immer und überall. So könnte man das mit einem Kinderlied sagen. Aber dieser wundervolle, poetische Text, der zeichnet Jesus mit herrlichen Farben und Bildern. Und das tut uns gut in einer Welt, in der doch so vieles in Frage gestellt wird, was nicht rational oder messbar ist. In einer Welt, in der eigene Wahrheiten und Überzeugungen vielfältig sind und man manchmal eigentlich gar nicht mehr weiß, was man dennoch glauben soll. Und das Interessante ist, in der Zeit, in der der Kolosserbrief verfasst wurde, da ging es den Menschen in Kleinasien gar nicht so sehr anders. Kolossea und andere Städte, die durch diesen Kolosserbrief erreicht wurden, waren pluralistisch und vielfältig. Und auch in dieser christlichen jungen Gemeinde entstanden Irrlehren, die aus einer Mischung aus heidnischer Religiosität und jüdischen Speisegeboten bestanden. Und viele Christen in Kolossea waren irgendwie dafür empfänglich. Sie waren Heidenchristen, sie waren nicht radikal bekehrt, sie hatten nicht so einen Paulus-Moment, in dem irgendwer vom Pferd fällt und blind wird und auf wundersame Weise wieder geheilt wird, sondern die so die Lehre der Christen für sich spannend und interessant fanden. Menschen, die fasziniert waren von Jesus, die sich auf diese neue Lehre mal einlassen wollten, die aber trotzdem auch aus ihrem alten Leben Traditionen und Überzeugungen mitnahmen. Und mal ganz ehrlich, ist das nicht auch irgendwie typisch für unsere Zeit, dass wir erleben, dass Menschen auch langsam in den Glauben hineinwachsen, nicht radikal, sondern Stück für Stück, dass nicht ein Erlebnis sofort dafür sorgt, dass die Menschen ihren Beruf, ihre Familien und ihre Sicherheiten verlassen und völlig neu als Jesus-Nachfolgende beginnen? Also, ich will gar nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber ich meine zu beobachten, dass Christsein eher ein wachsender, mehrjähriger Prozess ist, lebenslang, vielleicht sogar über das Leben hinaus. Zumindest finde ich das in diesem Text wieder. Aber dazu später mehr. Jedenfalls findet der Kolosserbrief großartige Worte, um Jesus zu beschreiben. Wir können nie zu groß von Jesus denken, das ist die Botschaft. Und es beeindruckt mich nochmal neu, dass die Geschichte von Jesus Christus eben nicht in einem Stall in Bethlehem anfängt. Vor allem Geschaffenen war er da. Lasst euch das nochmal neu auf der Zunge und im Herzen zergehen. Lasst es mal wirken. Vor allem Geschaffenen war Jesus da. Er war da, bevor Gott die Schöpfung begann. Lasst uns Menschen machen, sagt Gott in Genesis 1. Was für ein wunderbarer Gedanke, dass Jesus bei der Schöpfung dabei ist. Hier beginnt seine Geschichte mit den Menschen. Er ist das Ebenbild Gottes, durch den alles geschaffen wurde. Alles, wirklich alles, was wir kennen, Mächte, Gewalten, auch alle Himmelwesen, alles Unsichtbare, Gefühle, Liebe, aber dann eben auch Hass und Gewalt. Es gibt nichts, was nicht unter Gottes Schöpfungsbereich ist. Nichts, was nicht durch Jesus geschaffen wurde. Wir können nicht groß genug von Jesus denken. Das ist eine klare Ansage an alles, was sich menschlich aufplustert und aufspielt. An alles, was sich größer macht, als es eigentlich ist, um irgendwie wichtig zu sein. Und genau dieser Jesus, von dem wir nicht groß genug denken können, der verreckt am Kreuz. Das ist unvorstellbar. Und genau doch liegt hier der Kern unseres Glaubens. Der große, mächtige Gott, ohnmächtig und tot am Kreuz. Hier berührt wahrlich der Himmel die Erde. Hier trifft absolute Schöpfermacht auf demütigste Ohnmacht. Aus Liebe zur Schöpfung und aus Liebe zum Geschöpf. Mein dritter Punkt, für mich, für dich, für alle. Das Ziel Gottes ist Versöhnung für alle. Für dich, für mich und für alle anderen. Alles heißt alles. Wie wir in Vers 20 lesen können, denn er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Eine Versöhnung, die so stark ist, die kann niemanden ausschließen. Eine Macht, die die ganze Schöpfung ins Leben gerufen hat, hat doch die Macht, alles, was unter ihrem Machtbereich ist, miteinander zu versöhnen. So stehen wir heute hier, an diesem Karfreitag gefühlt unter dem Kreuz. Und gleichzeitig blicken wir schon in das leere Grab und wir bekommen einen ersten Eindruck von der neuen Schöpfung Gottes, die in vollem Gange ist, auch wenn wir sie noch nicht in Vollendung sehen können. Auch wenn das, was wir allzu oft sehen, uns fast irre werden lässt. Krieg, Leid, Hass, Krankheit, Tod, Verzweiflung, Hunger, Sterben, Egoismus, die Liste ist lang der Dinge, die uns wirklich zur Verzweiflung bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, an manchen Tagen, wenn das alles so über mich bricht, dann ist mir dieser Kolossertext fast zu viel. Er kommt mir übertrieben vor und es gibt Tage, da fühle ich das nicht. Aber nein, dann lese ich nochmal und plötzlich springen kleine Hoffnungsfunken auf mich über und ich lese dieses große Alles und denke, alle. Er meint alle. Und mit weniger wird sich Gott nicht abgeben. Ich lese Versöhnung, so ein riesengroßes Wort. Und wie oft betrachten wir hier an dieser Stelle vielleicht die Punkte in unserem Leben, die unversöhnlich sind, wo Schuld zwischen uns steht, zwischen unseren Mitmenschen, zwischen Gott und uns. Aber vielleicht ist es auch eine Idee, das einmal anders herumzudenken. Wo wurde uns Versöhnung geschenkt, ganz konkret in unserem Leben? Fangen wir mal ein Thema an, mit dem ich mich aus aktuellem Anlass sehr gut auskenne, Geschwisterstreit. Also damit kenne ich mich wirklich sehr gut aus. Und was ich auch oft, wirklich oft täglich, vielleicht 5 bis 50 Mal erlebe, ist Geschwisterversöhnung. Bei kleinen Kindern ist das vielleicht leicht, weil die sind nicht so nachtragend und es geht auch nicht um die großen Dinge der Welt. Die Verletzungen sind meistens nicht so tief, außer es gab harte Gegenstände bei der Streiterei. Aber also meistens ist Kinderstreit leicht zu versöhnen. Aber auch wenn wir mal weiterdenken an vielleicht erwachsene Geschwister, vielleicht habt ihr das sogar schon erlebt, dass es ein neues Aufeinanderzugehen gab nach einer schweren Zeit, nach Streitereien, nach Unterschiedlichkeiten oder auch im Freundeskreis. Ich glaube, dass wir alle hier schon Versöhnung erlebt haben, ganz konkret im Miteinander. Und dass wir manchmal so auf die große Versöhnung warten, weil es so was Großes ist, aber das Kleine vielleicht sogar übersehen haben. Und manchmal liegen Weltreisen in unserer menschlichen Versöhnung und trotzdem ist sie möglich. Versöhnung ist eine so riesengroße Befreiungskraft. Und Gott schenkt sie allen Menschen. Dafür müssen wir sehr viel auch hinter uns lassen. Das ist richtig anstrengend. Wir müssen Schuldzuweisungen und Selbstgerechtigkeit hinter uns lassen. Wir müssen aufhören, unsere Feinde zu dämonisieren und zu entmenschlichen, auch die, die es aus unserer Sicht echt verdient hätten. Das ist schwer. Und je tiefer die Gräben sind, desto schwerer ist das. Wir müssen Unrecht benennen und gleichzeitig auch sensibel kommunizieren. Es geht nicht darüber, überall so einen Versöhnungsteppich drüber zu legen und alles unter den Teppich zu kehren, was schwer ist. Nein, Versöhnung, das Harte daran ist, dass man wirklich durchgehen muss und dass man eine gemeinsame Zukunft denken können muss. Aber wo ist das überall schon gelungen, auch in unserem Leben oder auf unserem Kontinent? Wenn wir mal Europa angucken, also natürlich, wir lästern immer noch gerne über manche bürokratischen Unmöglichkeiten aus Brüssel, aber dass Engländer, Deutsche und Franzosen nicht mehr aufeinander schießen, sondern sich durch eine Staatengemeinschaft voranbringen lassen, überlegt mal, vor 100 Jahren wäre das wahrscheinlich noch undenkbar gewesen. Auch, dass es mittlerweile Bewegungen gibt, die Gräueltaten aufarbeiten, die weltweit geschehen sind. Wenn wir die Kolonialzeit anschauen und die Sklaverei und all das, was wir als westliche Gesellschaft an Schuld auf uns geladen haben, dann merke ich, dass wir versuchen, auch an dieser Stelle Versöhnung zu erfahren. Und ja, das ist richtig anstrengend, weil das arbeitet auch unsere Schuld auf und das, wovon wir profitieren, von jahrelangen Systemen der Schuld und des Kolonialismus. Wenn wir versuchen, das nicht kleinzureden, die Krisen der Welt nicht kleinzureden, ja, dann gibt es auch Versöhnungsbewegungen in diesen großen Dingen. Und das tut manchmal natürlich auch richtig weh. Und das ist nicht leicht. Aber das alles passiert und das alles kostet Kraft. Ich bin sehr froh, dass wir erleben und glauben dürfen, dass diese Kraft durch das Kreuz kommt. Diese Kraft schenkt Jesus, in dem Gott mit seiner ganzen Fülle gegenwärtig ist. Wir sehen noch lange kein Ende der Abgründe dieser Welt, die uns so unversöhnlich erscheint. Noch immer herrscht Krieg, noch immer gibt es himmelschreiende Ungerechtigkeiten. Damit dürfen wir uns nicht abfinden, eben weil wir glauben, dass es eine Schöpferkraft gibt, die all das überwinden kann, die uns auch dort einsetzt, dort, wo wir stehen, aktiv zu sein, aktiv zu bleiben, auch wenn es schwer ist. Jesus macht durch das Kreuz aus unserem Minus ein Plus. Wir müssen uns nicht verstecken mit allem und hoffen, dass es keiner sieht. Versöhnung ist eine Kraft, die schon in der Schöpfung angelegt ist. Versöhnung entsteht nicht durch einen Spaziergang, sondern Versöhnung ist richtig Arbeit und tut richtig weh. Wo keine Brüche und Verletzungen sind, wo wir nicht schuldig geworden sind, muss auch nichts versöhnt werden. Versöhnung tut weh, aber Versöhnung hält uns lebendig. Danke, Jesus, für die Versöhnungskraft, die uns heute schon entgegenscheint. Auch wenn heute an diesem Tag dein Tod im Mittelpunkt steht, so sehen wir doch schon die Strahlen der Auferstehung, die uns Zeichen der Ewigkeit sind. Dafür wollen wir dir danken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.